Willkommen zu Partner im Dialog, dem Podcast, in dem wir Menschen und Geschichten aus der Wirtschaft ins Gespräch bringen. Heute begrüßen wir Walter Berchtenbreiter, Vorstandsvorsitzender der Reizner AG. Ein Gespräch voller Einblicke. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Partner im Dialog. Heute bin ich zu Gast im wunderschönen Dillingen. Ein bisschen diesig ist es draußen, aber ich freue mich sehr, dass ich heute zu Gast sein darf bei Walter Berchtenbreiter. Walter ist Vorstandsvorsitzender der Reizner AG in Dillingen. Ein sehr geschätzter Geschäfts- und Gesprächspartner. Die Reizner AG ist dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. Und das ist ein wunderbarer Anlass, mal den Chef zu fragen, wer er ist, wie alles begonnen hat und ja, was ihm auf diesem Weg alles begegnet ist, welche Mühen er auf sich nehmen musste, um das Unternehmen so aufzubauen und aufzustellen, wie es heute dasteht. Vielen Dank, Walter, dass ich heute dein Gast sein darf. Und jetzt würde ich dich bitten, dich mal vorzustellen.
Ja, Andreas, danke. Es ist ja ganz spannend und übrigens, wenn Reizner in diesem Jahr das 100-jährige Firmenjubiläum feiern durfte, dann können wir auch ein 50-jähriges Bestehen der Partnerschaft zwischen Konica, natürlich heute Konica Minolta, aber in den Anfangsjahren MC Reprographie oder wie auch immer, das spätere Konica firmiert hat, in Summe sind das 50 Jahre.
Ja, verrückt.
Und das ist schon eine lange Zeit der Kundenbeziehung, die wir kein zweites Mal haben. Und ich habe ja nun das Glück, lange Zeit, nämlich seit meiner Lehre in dieser Firma zu sein. Und da kann ich es beurteilen, es gibt keine Firmenbeziehung, die so lange geht, wie die zwischen Konica Minolta und der Reizner AG. Mit allen Hochs und Tiefs. Aber das ist nun eine Eigenheit oder eine Eigenheit, Besonderheit, in jedem Fall der Stil unseres Hauses, die Partnerschaften nicht schnell zu wechseln, auch wenn mal der Wind von irgendwo her bläst, sondern wir versuchen, sie sehr, sehr lange aufrecht zu erhalten und sind bisher damit auch nicht schlecht gefahren. Aber die Eingangsfrage war ja, einiges zu meiner Person zu sagen. Mhm. Ich bin inzwischen seit 74 Jahre alt, habe das außergewöhnliche Glück und ich empfinde es als mehr als Glück, dass wir in der Firma, die aus zwei Familienstämmen, nämlich Pausewang und Berchtenbreiter, besteht, aus jedem Familienstamm einen Nachfolger zu haben. Das ist, wie wir wissen, in der heutigen Zeit eine Seltenheit. Denn man ist ja schon froh, wenn man einen Nachfolger aus der Familie hat, geschweige denn zwei. Und wenn sich die auch dann noch vertragen, dann ist das Glück komplett. Und so darf ich die Zeit, in der ich nicht mehr im Tagesgeschäft bin, in dem ich nicht mehr im Personalwesen bin, also ich darf die Firma begleiten, darf sie und meine Kollegen beraten, habe die eine oder andere Aufgabe, die lieber nicht machen wollen. Also es ist für mich eine Gnade, kommen und gehen zu können, wann man will, denn Für mich ist das nicht vorstellbar. Zum Beispiel mit 65 in Ruhestand zu gehen und dann nichts mehr zu haben. Das war's. Unvorstellbar. Insofern bin ich mit meinem beruflichen Leben und sagen wir mal, die letzte Phase mehr als zufrieden. Aber Gott, wie begann das Ganze? Das begann in meinem Fall mit einer ganz normalen Lehre, Ausbildung als Büromaschinentechniker, so hieß das damals, im Hause Reitzner. Und mir wurde sehr schnell während dieser dreieinhalbjährigen Ausbildung bewusst, dass das nicht meine Welt ist. Und dass ich im Laufe der Jahre sicherlich kein guter Techniker werde.
Woran ist dir das bewusst geworden?
Ich konnte die Leidenschaft nicht entwickeln. Mhm. Ich konnte auch die Eigenverantwortung, die Verwirklichung in dessen, was ich in damals in so jungen Jahren hatte, zwangsläufig damit nicht erreichen. Und sah bei uns im Hause, wie die Vertriebsmitarbeiter arbeiten, wie der ganze kaufmännische Teil vonstatten geht, und habe darin viel mehr meine Zukunft gesehen. Und als ich zur Bundeswehr musste, als einer der letzten Wehrpflichtigen, die 18 Monate dienen mussten, durften, sollten, bin ich anschließend wieder in die Firma zurückgekommen, allerdings dann in die Vertriebsschiene. Da waren immer Plätze frei, da war immer Not und ich hatte den immensen Vorteil dieser Phase des Technikers, der mir später sehr viel Vorteile erbringen sollte. Als ich in die Beratung mit dem Kunden ging, war das schlicht und einfach ein Vorteil. Das Kaufmännische und Vertriebsorientierte habe ich mit sehr viel Schulungen, mit sehr viel Ausbildung während meiner Arbeitszeit wahrnehmen durfte, konnte, habe ich dies getan und so fiel mir der kaufmännische Teil im Doing mit dem Kunden, im Dialog, im Gespräch, in Verhandlungen zu keinem Zeitpunkt schwer. Mhm. Da habe ich mich leicht getan. Allerdings auch natürlich, weil genau das ist, was ich wollte. Und da konnte ich den Tag planen, wie ich wollte. Und ich konnte die Termine planen, wie ich wollte. Ich konnte mich dementsprechend darauf vorbereiten und konnte die durchziehen. Manchmal mit größerem, manchmal mit geringerem Erfolg. Aber das lag dann eben an mir. Und da konnte ich viel im Laufe der Jahre verbessern. Und ich denke, dass ich sagen kann, dass ich da ganz erfolgreich war.
Darf ich nochmal fragen, bist du aus Dillingen, also direkt hier aus der Region?
Ja. Ja,
okay.
Ja.
Und hast du noch Geschwister?
Ja, ich habe einen Bruder, der auch in Dillingen gelernt, gearbeitet hat, dann aber aufgrund Veränderungen seiner Firma nach Augsburg, später nach München musste. Aber er war immer in Verbindung Dillingen und sein Lebensmittelpunkt war und blieb Dillingen bis heute in den Ruhestand hinein. Und wir wohnen auch 150 Meter auseinander. Wir verstehen uns sehr gut. Die Familien verstehen sich. Das ist auch etwas, was ich sehr schätze. Er hat einen Sohn, der inzwischen zwei Kinder hat. Neben dem Benjamin, der hier in der Firma ist, habe ich die Tochter Eva Maria, die 250 Meter von uns weg wohnt. Also wir leben alle beieinander. Auch sie hat zwei Kinder, der Benjamin zwei Kinder, sodass ich vier Enkelkinder habe.
Ja.
Also es ist eine wunderbare Truppe. Die Oma, sprich meine Frau, steht im Mittelpunkt der Kinder, der Enkelkinder, aber auch der Senioren, solange sie jeweils gelebt haben. Also das ist so unser Ankerpunkt.
Ja, da schöpft man viel Kraft raus, ne?
Kann möglicherweise nur jemand verstehen, der es nicht hat, vielleicht mal hatte oder gerne wollte. Ja, da muss man was dafür tun, aber man muss auch ein ganz schönes Stück Glück dabei haben. Und so sehe ich mein Leben unter vielen glücklichen Umständen. Meine Mutter erzählte mir, dass an meinem Tag der Geburt es Juli extremst heiß war. Die Sonne schien den ganzen Tag. Und ich dann ableitete, ja, unter der Sonne lebe ich heute noch. Es ist vieles, vieles sehr gut gegangen.
So, und dann hast du dich, nachdem du von der Bundeswehr zurück warst, dann um die kaufmännischen Themen, um Vertrieb gekümmert und hast da deinen Weg gemacht, sozusagen.
Ja, das war's, um vielleicht einmal in Zahlen zu sagen. 65 habe ich hier begonnen. Bin 71 zur Bundeswehr gekommen, anderthalb Jahre. Am Rande sei erwähnt, und für mich nicht ganz unwichtig, dass ich am 30.12.1970 geheiratet habe. Also blutjung, meine Frau, noch jünger. Also es war aus damaliger Sicht eine Kinderehe. So sagte man dazu, denn die Volljährigkeit war bei 21. Das heißt, wir brauchten die Zustimmung nicht nur unserer Eltern, sondern auch des Jugendamtes. So war das eben damals. Und das hat alles funktioniert. Und im Anschluss, 30.06.72, wurde ich bei der Bundeswehr entlassen. Und ging dann zur Firma Reitzner zurück, eben in diesen genannten Vertrieb. Das dauerte bis ins Jahr 1977, also gar nicht so viele Jahre. Dementsprechend kann man ersehen und ermessen, dass ich noch sehr jung war. Gab es bei uns im Hause Reitzner, ja, ich sage mal, eine Bremse, auf der der Inhaber stand. Das, was sehr aktive Vertriebsleute wollten, um voranzukommen, nicht frei im Sinne dessen, dass man gewisse Investitionen hätte machen müssen, die er nicht gemacht hat. Aus seiner Sicht warum? Er hatte eine Tochter, die ins Geschäft nicht wollte, und hatte ansonsten keine Nachfolger. Mhm. Und mit etwas hin und her hatten wir uns dann geeinigt, nämlich der Kollege Alfred Pausewang, der 4 Jahre vor mir zum Hause Reitzner kam, den kaufmännischen Teil damals durchlaufen hat, Ausbildung, und ich wollten dann die Firma übernehmen. Dem war dann auch so, zum 1.1.1978 wurde die Reitzner GmbH damals gegründet mit 3 Gesellschaftern, nämlich der Alfred Pausewang und ich, sowie der Otto Reitzner, der noch 10 Jahre dabei bleiben wollte und dann automatisch ausscheidet. Aber wie das Leben so spielt, sind da natürlich 2 Generationen aufeinander getroffen, die vom Alfred Pausewang und von mir, nämlich der Blick nach vorne und Mut und Risikobereitschaft, die der Herr Reitzner nicht hatte. Warum? Worin bestand die? Wir hatten bereits 2 Jahre später uns um ein Grundstück in der Stadt Dillingen bemüht, das wir dann auch bekommen haben uns dann dieses gekauft und eine Neubauplanung erstellt, damals geschätzte Größenordnung 2,5 Millionen D-Mark. Jetzt muss man wissen, Alfred Pausewang jung, ich noch jünger, und es hatte keiner von beiden irgendwas, so dass diese Baumaßnahme komplett fremd zu finanzieren war, nämlich schlicht und einfach durch die Bank. Und ich hatte die Verbindung zur Bank und hatte die Gespräche mit dem damaligen Bankvorstand und seinem vertrauten Mitarbeiter, das, mit dem ich wiederum in einer Bekanntschaft, zum damaligen Zeitpunkt noch nicht Freundschaft, stand. Und für mich war das selbstverständlich, dass wir das Geld bekommen. Ich wäre auf gar keine andere Idee gekommen. Es gab Diskussionen, es gab ein Hin und ein Her und es gab ein Okay seitens der Bank.
Das war aber eine Größenordnung in den Zeiten, die schon sehr, sehr mutig war. Ne? Wenn man mal die Rahmenbedingungen, die du gerade beschrieben hast, sieht, dann gehört da schon sehr viel Mut dazu.
Ich könnte jetzt ketzerisch sagen, oder auch Unwissenheit, denn wie heißt es in der Bibel? O Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das kann man da durchaus unterschreiben, wenn man so weiß, dass wir die Firma übernommen haben, da hatte die 1,5 Millionen D-Mark Umsatz. Also alles sehr, sehr überschaubar. Was allerdings sehr schnell wuchs. Das Ganze, wie man heute weiß, ging gut. Und es ging auch sehr bedacht und bewusst gut. Darf ich im Nachhinein durchaus sagen. Allerdings, um die Dimension des Risikos zu beschreiben, zu bewerten, das konnte ich erst viel später. Und heute würde ich sagen, seid ihr völlig verrückt. Ein Unding, also völlig undenkbar, nicht ein Eigenkapital von, hau mich blau, 30% mitzubringen. Vielleicht in der Zwischenzeit auch ein bisschen weniger. Aber die Dimension dessen, was wir da taten, kam erst viel später ins Bewusstsein. Aber sie war auch während der folgenden Jahre alles easy, alles selbstverständlich, denn es lief. Die Firma wuchs, wir wurden mehr Mitarbeiter, damit gab es auch mehr Probleme. Das ist ganz normal verbunden mit jeder Größenordnung, die sich dann irgendwann wieder mal einspielt, eine Ruhe, und dann kommt wieder eine Phase, eine Wellenbewegung, die eben dann mit neuer Mitarbeiterzahl, mit anderer Dimension des Umsatzes und zusammenhängt.
Gab es mal einen Punkt, wo du diesen Schritt bereut hast?
Nein, um Gottes Willen, keine Sekunde, im Gegenteil. In der einen oder anderen Phase, wo eine, wie auch immer, geartete Entscheidung anstand, hast du damals nicht den Mut gezeigt, das, den Schritt zu gehen, was am Ende nicht schädlich war, aber rückblickend hätte man den machen können, aber das ist natürlich das Klassische. Im Nachhinein weiß man es natürlich viel besser als zum jeweiligen Zeitpunkt. Nein, ich habe das nie bereut und bin's mit Leidenschaft und bin's mit heute noch mit Leidenschaft. Allerdings auch mit der Einschränkung, dass wenn ich heute, und wir waren ja immer, wenn ich mal die Überschriften nehmen darf, die IT-Schiene, die damals nicht so hieß, aber die IT-Schiene heute, und das Paper-Output oder die Kopierschiene als andere, waren wir ja immer auf beiden Schienen zu Hause. Datev-Geschäft, Buchungsmaschinen und als die auf den Markt kamen, wir haben praktisch jede Phase durchlebt und manche Phase leidend durchlebt, weil die Dinger nicht gelaufen sind. Aber ja, das sind die Erfahrungen, die wir dann letztendlich gemacht haben. Aber wir haben immer beide Geschäftsfelder bedient.
Mhm. Und wie viele Mitarbeiter hat die Reizner AG heute?
Na, heute sind wir 120.
Ja, verrückt.
Oder? Mit drei Standorten.
Ja.
Nämlich Augsburg und Ingolstadt. Was ja auch so seine Besonderheiten hat, wenn man mehrere Standorte hat. Denke, wir haben das ganz gut im Griff. Und die Entwicklung im Paper-Output-Bereich, die Entwicklung im IT-Bereich insbesondere mit ihrem extrem schnellen Wandel, die haben meine beiden Nachfolgerkollegen Gott sei Dank im Griff, was auch nicht so besonders ist, denn die sind damit aufgewachsen. Wir mussten hineinwachsen, und wenn ich heute die Dimension und die Geschwindigkeit mir ansehe, dann kann ich mit Fug und Recht sagen, da habe ich mich vor einigen Jahren, und das sind nicht ganz wenige, verabschiedet. Ich habe das Geschäft nicht mehr drauf.
Ja, das ist ja auch nichts Schlimmes. Ich sag mal, die Entwicklung ist ja heute noch deutlich schneller, als sie früher der Fall war. Das ist ja letztendlich so. Da kommen ja viele Faktoren dazu. Unterm Strich ist es ja gut, dass die beiden, die es dann in Zukunft weiterführen, da rechtzeitig reingewachsen sind und diese Schritte dann auch mitgehen können.
Ja. Ja, das ist so und das ist Gott sei Dank so. Und damit ist natürlich auch die Art der Mitarbeiter ist auch anders. Mhm. Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung. Was muss einer selber bringen in dieses Berufsfeld? Was kann man ihm aneignen und so weiter. Also das sind Dinge, die unsere, ich sage nicht mehr Junioren, denn dazu sind sie nicht mehr jung genug. Es sind die Nachfolger, es sind die Kollegen. Und das haben die gut drauf.
Jetzt hast du ja in der ganzen Zeit nicht nur das Unternehmen mit aufgebaut, sondern ich weiß, du warst auch in der IHK sehr aktiv unterwegs. Gab es noch weiter? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen. Denn du warst ja, glaube ich, auch Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer und. Vielleicht, dass du da noch mal ein bisschen erzählst, was du neben der Familie, dem Aufbau des Unternehmens noch so gemacht hast.
Ja, das kam und kommt bis zum heutigen Tag aus der Überzeugung heraus, dass wir alleine, eben alleine sind. Und manche Dinge nicht so bewältigen können, wie wenn wir jetzt unter Gleichgesinnten sind. Also ich habe schnell nach der Selbstständigkeit gesucht, wo können wir Reizner uns anschließen, wo wir Kollegen, Unternehmenskollegen haben, die erfahrener sind wie wir, die vielleicht auch älter sind wie wir, von denen wir schlicht und einfach lernen können, mit der absoluten Bereitschaft, all das, was wir machen und tun, einzubringen. Und da wir ja zu diesem Zeitpunkt, als wir die Firma übernommen haben, der sogenannte Vollsortimenter war, also wir haben den sogenannten IT-Teil, den Kopierteil, also den maschinellen Teil, dann haben wir Büroeinrichtung, sprich Büromöbel, verkauft, genauso wie Bürobedarf. Unsere Herkunft war im maschinellen Bereich. Die Büroeinrichtung, die haben wir auch noch ganz gut verstanden, aber mit dem Bürobedarfsteil, wir hatten auch in der Stadt dann ein Ladengeschäft, da haben wir uns schwer getan und so haben wir versucht, damals in die Büro Aktuell zu kommen. Mhm. Die Büro Aktuell, heutige Sönnigen, nach der Fusion mit Sönnigen, das hat dann auch funktioniert, weil wir einige Olivetti-Freunde, und wir waren stark, sehr stark Olivetti-lastig, zu dem Zeitpunkt auch für uns gesprochen haben und so kamen wir in die Büro Aktuell und auch in eine sogenannte ERFA-Gruppe, also Erfahrungsaustauschgruppe, die dort besonders angesehen waren, aber eben einige Olivetti-Freunde, die gesagt haben, ach Gott, die jungen Burschen, die passen ganz gut zu uns Älteren, die nehmen wir mal mit uns in diese ERFA-Gruppe. Und das war dann klasse, das war dann mit Betriebsvergleich, Zahlenaustausch, das heute sagt man Marketing dazu, also wie haben wir damals die Werbung aufgebaut, wie haben wir das mit Personal gemacht und so weiter und so fort. Also reger Austausch zweimal im Jahr, was wir sehr genossen haben. Und wir hatten dann auch bei der Büro Aktuell ein gewisses Ansehen erreicht, so dass die mich mal gefragt haben, ob ich denn in solch eine Marketinggruppe mich einbringen will, was ich dann auch getan habe. Gut ein paar Jahre später kam dann der Aufsichtsratsvorsitzende der Büro Aktuell auf mich zu und sagte mir, sind wir auf, wir haben jetzt ihren Weg da so verfolgt und wir hätten Sie gerne im Aufsichtsrat, also wir würden Sie bei der Hauptversammlung gerne vorschlagen für den Aufsichtsrat. Von den Mitgliedern, damals um die 500 angeschlossenen Häusern, die wählen dann und dann funktioniert's oder funktioniert's nicht. Und es standen auch mehrere zur Wahl, ich gab da mein Okay und wurde dann auch gewählt. War auch dann am Ende 15 Jahre in dem Aufsichtsrat und die letzten 7 Jahre Aufsichtsratsvorsitzender, was damals eine mächtige Aufgabe war, die ich wohl zur Zufriedenheit der Mitglieder wahrgenommen habe, denn ich wurde alle 3 Jahre wiedergewählt. Und bin dann nach diesen 15 Jahren ausgeschieden, weil mein Partner sagte, du pass auf, ich möchte aufhören, möchte als Geschäftsführer der GmbH ausscheiden. Kannst du dir das vorstellen? Ja, aber damit war auch klar, dass ich mehr gefordert war im eigenen Hause und deswegen dann ausgeschieden bin. Du sprachst die IHK an. Die IHK kam natürlich auch auf mich zu, was die Regional mich in den Regionalvorstand wählen zu lassen, was ich dann auch habe, weil das war dann eine ganz andere Gemeinschaft, die ich damit erreichen konnte und die mich erreichte. Aber auch da war es dann so, nach kurzer Zeit hat mich der Präsident der IHK angesprochen, dass er mich gerne in den Kreis mehrerer Vizepräsidenten einbinden möchte. Und so war das dann eben die letzten 15 Jahre. Und letztendlich habe ich dann mit 65, glaube ich, dann gesagt, so, jetzt lasse mal gut sein. Jetzt sollen wiederum die Jüngeren, der ich mal war, für die Älteren, jetzt sollen mal die Jüngere das machen. Und bin dann dort nach gesamt gesehen 30 Jahren ausgeschieden. Und um das zu ergänzen, dazu war ich noch 15 Jahre Handelsrichter beim Landgericht in Augsburg. All diese Aufgaben habe ich nacheinander oder dann in toto mit etwa im Alter von 65 dann eben gesagt, jetzt muss es gut sein. Ich glaube, für die Gemeinschaft genügend getan zu haben. Aber wir haben viel investiert, aber wir haben auch ganz viel dafür bekommen. Und wenn ich uns heute anschaue, wie wir stehen, dann war vieles davon wohl richtig.
Jetzt seid ihr ja auch seit vielen Jahren Kompasspartner, Mitglied der Kompassgruppe. Was bedeutet so die Kompassgruppe für dich persönlich?
Wir sind Büro Aktuell, hat uns nicht mehr so viel geben können, weil wir unsere Geschäftsfelder verändert haben. Wir haben uns 2000 von dem Geschäftsfeld Bürobedarf, das war schon ein paar Jahre früher, und 2000 dann von dem Geschäftsfeld Büroeinrichtung verabschiedet, was wir an damalige Mitarbeiter dieser Abteilung übergeben haben, so dass die Konzentration auf das IT- und Output-Geschäft war, weil mir mal klar, in dem berühmten Kabelkanal, wo die versteckten Kabel laufen und die Informationen und, das wird die Zukunft sein und alles wird zusammenwachsen, was in der Richtung ist, damit auch das Kopiergeschäft, das ja bis dorthin ein Standalone-Geschäft war, das Kopiergeschäft mit dem IT-Geschäft, das wird zusammenwachsen. Und wir werden in beiden Feldern das Know-how brauchen und da werden wir genügend zu tun haben und können uns um andere Felder nicht mehr kümmern und wollen das auch nicht. Das passt auch nicht mehr zusammen, denn wenn ein früherer Kunde geschätzt hat, dass alles aus einer Hand kommt, dann wollte der Kunde schon in den damaligen Jahren den Spezialisten haben für das jeweilige Thema, das er hatte. Und das konnten wir immer weniger bieten, bis wir uns umgestellt haben und konzentriert haben in diese zwei genannten Felder, was auch eine goldrichtige Entscheidung war. Aber dadurch konnte uns die Büro aktuell kaum noch was geben. Und wir mussten uns andersweitig umschauen und da gab's nun die Kompass. Jetzt müssen wir mal 25, 26, 27 Jahre zurückgehen. Da war das auch noch, das ganze Gebilde noch ein bisschen anders. Und da hatten wir dann geschaut, wer ist denn da mit drin? Damals zum Beispiel die Firma Resin aus Weil am Rhein, die wir schon seit Menschengedenken kennen und schätzen. Und da haben wir mit den Kollegen gesprochen und wie denn das bei der Kompass läuft und wie man denn in die Kompass kommt. Und hatten dann schon mitbekommen, dass das nicht so ganz einfach ist. Und wir kamen dann aber ins Gespräch mit dem damaligen Geschäftsführer, der das auch von der Region her sehr befürwortet hat. Aber wir waren halt immer noch der daherkommt mit Bürobedarf und Möbel und bei weitem nicht der Spezialist ist, der die damaligen Firmen waren. Und so gab's da sehr geteilte Meinungen, ob man denn so einen aufnimmt oder nicht. Und das führte dazu, dass wir zweimal durchgefallen sind, abgelehnt wurden. Das haben aber dann nicht alle der Kompass so hingenommen und auch nicht die Argumentationen, die Begründungen. Und da gab es ja damals schon den wesentlichen Mitbegründer Jürgen Schröder von FKS Hamburg, der ja so etwas die graue Eminenz war und bis vor wenigen Jahren war. Ein toller Unternehmer, ein toller Mann, der dann sich mit dafür eingesetzt hat, auch uns besucht hat und eine Meinung hatte und dann für uns war. Und im dritten Anlauf ist uns das dann gelungen. Dann ging die Entwicklung weiter, dass man auch in der Kompass, dass die Kollegen, die dann beide Geschäftsfelder auch den Paper-Output hatten, dass sie nicht ganz so weltfremde sind dass die in dem Konzert der Zukunft auch eine gewisse Rolle spielen werden. Und darum hat man das dann in den Folgejahren dann etwas anders gesehen, aus einem anderen Blickwinkel, so dass ja viele Kollegen in den Anschlussjahren, in den Folgejahren, Hell von Busch und wie einige unserer Konica Minolta-Kollegen heißen, die dann in die Kompass gekommen sind. Die Kompass, mal ganz abgesehen, dass sie mit dem Dirk Hennekes einen exzellenten Geschäftsführer hat, der den Laden zusammenhält, orientiert und da vorne bringt, auch ein Bilderbuch, Kontakte in die Industrie zu den Herstellern, Handelspartnern hat, geht es dort mit fixen Spielregeln, die gehalten werden müssen. Also, wenn dort Treffen angesagt ist, dann kann ich nicht sagen, oh, heute habe ich eigentlich keine Lust. Das funktioniert nicht. Einer der Geschäftsführer muss präsent sein. Punkt. Und da gibt es viele andere Punkte, die das Ganze verbindlicher macht. Und die Verbindlichkeit, die macht's letztlich aus.
Macht auch den Erfolg aus. Ja.
Die macht's letztlich aus. Und ich glaube, die Hersteller, mit denen wir Verbindungen haben und abrechnen über die Kompass, die wissen das auch sehr zu schätzen.
Absolut. Sehr spannend. Also viele, viele Felder, in denen du tätig warst, nach wie vor auch zum Teil ja auch tätig bist. Gibt es oder gab es in deinem Leben, in deinem, auf deinem Werdegang, hattest du Vorbilder? Menschen, die dich besonders geprägt haben?
Ja, und das sind, wenn du mich das so jetzt auf die Schnelle fragst, das ist nicht eine einzelne Person, sondern das sind Personen zu den jeweiligen Zeiten, die eher nicht bekannt sind. Ein ganz kleiner Kollege aus Augsburg, mit dem wir an einer nicht mal so angenehmen Geschichte zu tun hatten, den habe ich ob seiner Art sehr geschätzt und war dann mit ihm viele, viele Jahre im Kontakt, auch mal zu einem einfachen Essen und Austausch. Da habe ich gesehen, wie ein Mensch geschichtlich sehr belesen über den Tellerrand blicken kann, dass mich dann für mich im Anschluss quasi für mich in der Analyse des Gespräches einigermaßen nachdenklich gemacht hat und auch geprägt hat. Aber wir können auch, weil gerade erwähnt, den Jürgen Schröder, wenn ich den jetzt 25 Jahre erleben durfte, dann darf ich das sagen, wenn er es mich gestattet, dann ist für mich ein toller Typ. Das ist ein Typ.
Gibt es denn neben den ganzen Dingen, die sich so rund um, ich sage jetzt mal, unser Business bewegen, gibt es Dinge, die dich besonders interessieren, also hobbyseitig oder kulturseitig? Gibt es irgendwas, wo du eine besondere Leidenschaft hast?
Also ich habe leider kein Hobby. Das bedauere ich. Aber ich habe mir, da ich alles in sehr jungen Alter begonnen habe und das in einer Intensität, hatte ich wenig Zeit. Ich hatte zwar rückblickend so viel Zeit wie jeder andere Mensch auf dieser Welt auch, aber ich habe sie anders verwendet. Was ich besonders daran bedauere, ist, dass es zu Lasten meiner Familie, meiner Frau und meinen Kindern, die ja irgendwann geboren wurden, klein waren, heranwuchsen, das hatte ich eigentlich nicht mitbekommen. Da war ich nicht da. Oder die haben noch geschlafen, ich war weg. Oder die haben geschlafen und ich kam nach Hause. Das war nicht gut. Interessiert war ich immer, und das aus einem gewissen, ja, Interesse, aber auch Zwangsläufigkeit, war ich immer an Wirtschaft, Wirtschaftsentwicklung. Ich war immer interessiert an aktuellen Dingen aus der Politik heraus, die uns als Unternehmer beeinflussten, beeinträchtigten zum Teil. Also diese Entwicklung, die hat mich immer interessiert, interessiert mich natürlich heute noch. Dennoch frage ich mich heute, ob ich die Nachrichten dreimal anschauen sollte oder vielleicht mal gar nicht. Die Belastung und die Beeinflussung an Negativen ist so horrend, dass es mich trotz dem Optimismus, den ich habe, sehr belastet. Für meine Engel. Sehr belastet. Und so versuche ich es immer mehr, was der eine oder andere weise Mensch schon von sich gab, unter anderem auch Helmut Schmidt, den ich sehr schätze oder geschätzt habe, vereinfacht formuliert, kümmere dich um deine kleine Welt, denn erkenne, dass du die große nicht verändern kannst. Das gibt es viel schöner formuliert im Sinne von, oh lieber Gott, gib mir die Kraft, dass ich das, was wichtig ist, erkenne und dass ich die Kraft habe, mich darauf zu konzentrieren und die Finger weglasse von dem,
was ich nicht verändern,
was ich nicht beeinflussen kann. Das ist schon etwas, was ich heute mehr und mehr lebe und auch mir bewusst mache, in der kleinen, aus unserer Sicht heilen Welt, die beieinander zu halten, zu helfen, wo es auch immer geht, und mit der auch so viel Zeit wie möglich zu verbringen, das ist positiver Nektar, während dreimal Nachrichten am Abend dich eigentlich nicht ruhig schlafen lassen.
Wo siehst du in unserer Branche die größten Herausforderungen? Auch mit deiner, all deiner Erfahrung, die du ja in den Jahren, ja eher Jahrzehnten gesammelt hast?
Also ich glaube, dass wir durchaus eine Chance für die Zukunft haben in unserer Regionalität, dass wir eine gewisse Größenordnung brauchen, aber dann dem Kunden, dem kleineren Kunden und dem Mittelstand. Und damit ist es, glaube ich, für uns Schluss, den Mittelstandskunden ein guter regionaler Partner sein können, die zu klein sind für die Großen und für die Großen unserer Branche und diese Kunden wieder zu klein sind. Da ist, glaube ich, ein schönes Feld für uns, ein großes Feld für uns. Wir müssen personell extrem gut ausgebildet sein. Die Anforderungen, die schnelle Veränderung ist die Herausforderung schlechthin. Und wenn ich unsere zwei Geschäftsfelder anschaue, dann glaube ich, dass der reine Paper-Output-Kollege es nicht einfach haben wird, ohne IT-Kenntnis, ohne tiefergreifendere IT-Kenntnis, dann wird es schwierig, glaube ich.
Das wird so sein, ja. Das glaube ich auch.
Aber das hat jetzt unsere Ursprungsausrichtung, da wir ja auf dem Maschinen, also Maschinen heißt jetzt Labitat, die Schreibmaschine und die Rechenmaschine. So ging ja in den 50er, 60er Jahren, das war unser Geschäftsfeld. Und die wurden irgendwann elektrisch. Und dann bekamen die sogar einen Speicher dazu. Eine CD. Welch ein Wahnsinn. Aus der Zeit kommen wir und dort ist ja irgendwann dann der sogenannte Normalpapierkopierer gekommen. Davor gab es ja nur Xerox und ihr Patent. Aber als das 65 so langsam losging und wir 68 auch das Geschäft mit dem sogenannten Normalpapierkopierer, also nicht über die Punch-Entwicklung und was weiß ich alles, was wir schon gemacht haben. 68, dann von MC Reprographie, die UBIX 100, die spätere UBIX 100 kam, ein A3-Gerät, das war schon maximaler Luxus und eine sehr gute Qualität, und die liefen auch ohne Papierstau, ohne dass das Büro brannte, im Sinne von Qualmen. Das war so der Durchbruch, und von dort aus ging dieses Geschäftsfeld nach oben, aber es war immer das Co-Geschäftsfeld von der maschinellen Geschichte her, Seite her, die sich natürlich rasend schnell entwickelte. Aber so haben wir diese zwei Geschäftsfelder belegt, was dann die lange Zukunft für unser Haus auch war und ist, vor allen Dingen.
Gott sei Dank, ja. So, nun weiß ich ja, dass du auch, Gott sei Dank, Anhänger des deutschen Rekordmeisters bist. Die Frage musste ja noch kommen.
Die musste aber kommen.
Die musste kommen. Wie zufrieden bist du mit der aktuellen Fußballsaison beim FC Bayern?
Ich bin mit dem FC Bayern hochzufrieden. Hochzufrieden. Und ich war es rückblickend viele Jahrzehnte, auch wenn dann die Kritiker von links und von rechts und was weiß ich. Ich habe selbst recht und schlecht Fußball spielen, immer den Fußball interessiert für das Feld. Also dann die Bundesliga kam, mit etwas Verspätung auch der FC Bayern. Aber so ganz bewusst habe ich das die Zeit mit, als Uli Hoeneß dort in das Management ging, war die Zeit, als wir uns selbstständig machten. Das war etwa zeitgleich. Und ich hatte und habe den Fußball und damit auch den FC Bayern immer unter der sportlichen Geschichte und aber unter der wirtschaftlichen. Die hat mich natürlich sehr interessiert im Vergleich und in der Gesamtentwicklung der Bundesliga. Und da hat ja Hoeneß schlicht und einfach völlig neue Felder aufgetan, die bisher niemand hatte. Und dann kommt der junge Bursch da mit seinen 27 Jahren, der vom Fußball aussortiert ist, macht da jetzt Manager beim FC Bayern und kommt da mit Entwicklungen, wie wir heute wissen, über die Jahre, Jahrzehnte, die ein Milliardenunternehmen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ein Milliardenunternehmen aus diesem einstigen Fußballclub machte, heute Mittel zum Zweck, der Marketingfelder aufmachte, die völlig unbekannt waren und, und. Also man konnte das, was da abging, auch reflektieren auf andere Felder, auch auf unsere Felder, wie jetzt, was jetzt ein Mann imstande ist, dazu vollbringen. Und ich sage heute noch, ohne den FC, ohne den Uli Hoeneß, gäbe es den FC Bayern so garantiert nicht, wie vielleicht auch immer, aber so erfolgreich garantiert nicht, und wirtschaftlich gigantisch, schlicht und einfach gigantisch. Und aus diesen zwei Feldern hatte ich immer diesen Club beobachtet. Und wenn ein Anhänger, ein Fan von anderen Clubs, natürlich unser Lieblingsgegner, der BVB, Freunde habe, die diesem Club angehören, dann diese unterschiedliche Entwicklung sehen. Jetzt wollen wir mal Schalke gar nicht sehen, 1860, den Club in Nürnberg, das ja damals die dominierenden Clubs waren, die halt in ihrem Vereinsleben, in ihrer Nostalgie, in ihrer Vergangenheit hängen geblieben sind. Und heute mit diesem Hängenbleiben hoch verschuldet und sportlich mehr oder weniger im Nirvana. Das ist nicht so ganz ohne darüber mal eine ruhige Stunde nachzudenken, zu reflektieren auf sich selber und auf sein unternehmerisches Tun, was da so passiert ist, was passieren kann.
Tja, spannend, es bleibt auch spannend, denke ich.
Tja.
Zum Abschluss würde ich ganz gern nochmal mit dir in die Rubrik Entweder oder gucken. Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Bier oder Wein, die Frage brauche ich dir nicht zu stellen.
Weder noch.
Fisch oder Steak?
Immer mehr Fisch.
Tinte oder Laser? Das ist auch leicht beantwortet, oder?
Ja, den Laser, ja.
Rührei oder Spiegelei?
Mal so, mal so.
Mhm. Chips oder Schokolade?
Weder noch.
Respekt. Berge oder Meer?
Meer.
Rock oder Popmusik oder gar Klassik?
Weder noch. Da es kein Interessensfeld von mir war oder ist, lebe ich mit den Oldies sehr gut aus meiner Jugend oder heranwachsenden Zeit.
Hast du einen Lieblingsinterpreten aus der Zeit?
Nein, wenn ich sehr schätze und das Ende bedauere, ist der Elvis Presley. Der war natürlich absolut gigantisch, weil er ja einer der ersten war, die Welt umschweifend Erfolg letztlich hatten.
Gold oder Silber?
Gold.
Jeans oder Anzug?
Jeans.
Auto oder Fahrrad?
Auto.
Buch oder Hörbuch?
Hörbuch.
Land oder Stadt?
Land.
Geld oder Liebe?
Liebe. Dann kommt das Geld schon.
Und Winter oder Sommer?
Sommer.
Sehr schön. Ja, lieber Walter, ich sag vielen Dank an der Stelle für deine Ausführungen, das war sehr, sehr interessant. Man sieht ja, welchen Weg du mit deiner Familie, mit dem Unternehmen genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, pass auf dich auf.
Danke.
Und vielen Dank für die sehr angenehme Zusammenarbeit in all den Jahren und bis bald mal wieder.
Lieber Andreas, gerne. Und wenn Sie im Stadion beim FC Bayern sein soll.
Ja, schauen wir mal. Geschön.
Jo.
Das war Partner im Dialog. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung oder eine Weiterempfehlung. Bis zur nächsten Episode. Bleiben Sie neugierig und im Dialog.